Herzlich willkommen zu Mit Gelassenheit sichtbar, smartes Online-Marketing für nachhaltigen Erfolg. Ich bin Steffi Müsse und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Selbstständige mit einem klugen Marketing-Mix wirklich nachhaltig erfolgreich wirst. Lass uns zusammen stressfrei sichtbar werden und langfristig wachsen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ich starte die Folge direkt mal mit einer steilen These, nämlich Launchen kann Spaß machen wie Tanzen unter Lametta-Regen. Und alle, die schon mal gelauncht haben, sagen wahrscheinlich jetzt so, nein. Aber die steile These kommt auch nicht von mir, sondern ich habe die von einer Website geklaut, nämlich von Caroline Metz, ihres Zeichens Copywriterin und Expertin für ethische Verkaufstexte. Hallo Caro, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Magst du dich vielleicht direkt am Anfang kurz selbst vorstellen einmal?
Ja, super gerne. Also, du hast ja schon gesagt, ich bin Caro, ich bin Launch Copywriterin und auch Strategin. Das heißt, bei mir dreht sich alles um die Verkaufstexte rund um einen Launch, quasi wie wärme ich meine Zielgruppe auf vorab und dann quasi die ganze Verkaufskampagne, Salespages, Verkaufs-E-Mails, Landingpages, der ganze Bums. Und bei mir ist quasi dieses große Thema, dass ich meine Kundinnen dabei begleite, dass sie für sich eben stimmige Strategien finden, wie denn Launchen sich eben wie Tanzen unter Lametta-Regen anfühlen kann und nicht einfach nur in einem riesen Burnout endet, sondern tatsächlich sogar Spaß machen kann.
Ich habe dich ja auf deiner Website ein bisschen gestalkt, hast du wahrscheinlich gemerkt. Und sind auch gleich mehrere Gemeinsamkeiten aufgefallen. Das fand ich total schön. Abgesehen davon, dass wir uns, glaube ich, eh sehr einig sind, was so Werte und Verkaufstexte angeht. Aber zum Beispiel, du hast auch im Journalismus angefangen und auch beim Radio. Total witzig. Du magst Humor in Texten, liebe ich auch. Was ich so auf den Fotos gesehen habe, würde ich sagen, du hattest schon mehrere Haarfarben.
Ja. Yep. Ich glaube, von Orange, Lila, Blau, Rot war alles schon dabei.
Blau hatte ich, glaube ich, nicht, aber der Rest passt. Und du bist ein Hundemensch.
Ja.
Und du kennst ja meinen Podcast und weißt deshalb wahrscheinlich, dass ich meinen Gästen am Anfang immer drei Fragen stelle, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen können.
Ja, ich bin schon gespannt.
Frage Nummer 1. Lieber Strandurlaub oder lieber Städtetrip?
Das finde ich total schwierig zu beantworten, weil ich immer die Mischung ungefähr aus beiden mache. Also ich liebe am Strand zu liegen und das Meer, aber ich bin dann auch nach einer Stunde, denke ich, so und jetzt ist mir ein bisschen langweilig, können wir jetzt wieder was anderes machen. Aber ich finde es auch total meditativ. Aber nur Stadturlaub, dann mache ich es auch immer ganz gerne, sehr bequem, mit schön auch mal Kaffee trinken zwischendurch. Nicht einfach nur ein Sightseeing-Marathon nach dem anderen so. Also es ist bei mir immer so ein bisschen die Abwechslung.
Ich finde auch, wo du das gerade sagst, man erlebt eine Stadt auch ganz anders, wenn man sich einfach so ein bisschen treiben lässt.
Voll, ja.
Als wenn man irgendwie so eine To-Do-Liste abarbeitet. Ich muss das sehen, ich muss in dieses Museum, ich muss dahin. Ja.
Wir waren jetzt für unsere Baby-Moon tatsächlich in Paris, weil ich habe in Paris ja ein Jahr studiert und wollte meinen Mann seitdem, ich habe ihn erst danach kennengelernt und wollte ihn immer mal nach Paris bringen und mal zeigen, wie schön diese Stadt ist. Aber da wir einen Hund haben und ich immer gesagt habe, ja, nee, also mit dem Hund, mit einem großen Hund in so eine volle Stadt, das ist mir gar nichts. Jetzt haben wir quasi Babymoon gemacht in Paris und ich glaube, 50% unserer Must-Sees waren eigentlich Must-Eats, was wir alles essen wollten und wo wir alles hin wollten, was wir probieren wollten. Also es war wirklich auch einfach nur so treiben lassen, hier eine heiße Schokolade trinken, da ein Croissant essen, das war sehr schön.
Das klingt toll. Frage 2, welches Buch oder welcher Film hat dich in letzter Zeit besonders inspiriert? Es darf auch eine Serie sein.
Oh Gott, ich muss ja gestehen, dass ich im Moment sehr viel Trash-TV schaue. Also wenn ich da mal Netflix anmache, ist es doch meistens Trash-TV oder sonst ein YouTube mit Nachrichten. Da kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass mich das inspiriert hat. Und lesen tue ich tatsächlich fast ausschließlich Romance-Novels. Auch für die Arbeit, sage ich mal, vielleicht nicht immer inspirierend, aber fürs echte Leben, dass wir mal nochmal so ein bisschen hinterfragt, hey, wie gehe ich meine Beziehung an, oder dass man irgendwie schöne Gespräche mit seinem Partner spricht, da auf jeden Fall. Und da war das letzte Buch, ich glaube, Funny Story von Emily Henry.
Cool, das ist mal ein ganz anderer Tipp, danke. Mhm. Und Frage Nummer 3, hast du vielleicht ein ungewöhnliches Hobby oder eine Leidenschaft, von der viele nichts wissen?
Nein, Tatsächlich glaube ich nicht, weil ich Hobbys wechsle wie andere ihre Unterhosen. Also ich habe ungefähr alle 2, 3 Wochen mal was anderes.
Dann hast du doch alles durch mittlerweile.
So in etwa. Also das Letzte, woran ich mich mal wieder gesetzt habe, war tatsächlich Malen nach Zahlenbild, was jetzt unvollendet hinterm Sofa steht. Was vielleicht viele nicht wissen, ich habe vor vielen Jahren mal Stand-Up-Comedy ausprobiert. Genau, dann schreibe ich ja eigentlich auch super gerne Fiction, also quasi Bestseller, also nicht Bestseller, ich würde gerne Bestseller-Romane schreiben, ich wollte Belletristik sagen. Also das ist quasi noch so ein Hobby, aber dem ich gar nicht im Moment so viel nachgehe, weil ich ja sowieso schon so viel Zeit vom PC verbringe und schreibe und dann, wenn ich eine Auszeit brauche, dann mache ich das lieber mit Freunden oder irgendwie spazieren oder essen oder so.
Ja, kann ich nachvollziehen. Damit sind wir ja eigentlich schon beim Thema und kommen zum Copywriting. Wie bist du denn zum Copywriting gekommen und warum gerade ethische Verkaufstexte?
Also in meinem letzten Angestellten, Angestelltenverhältnis, da bin ich das erste Mal so richtig in Berührung mit E-Mail-Marketing gekommen und habe mich da auch so ein bisschen drin verliebt. Leider war die Firma aber in ihrem Marketing nicht immer so ehrlich. Also es war auch das erste Mal, dass ich in meinem Leben bei Google ehrliches Marketing eingegeben habe oder Honest Marketing, um einfach zu, ich sag mal, ein paar Argumente zu sammeln, wie ich meinen Chef davon überzeugen kann, warum das vielleicht der bessere Fahrplan für das Unternehmen wäre. Und dann wurde ich zur Corona-Pandemie gekündigt und habe mich früher oder später als virtuelle Assistenz selbstständig gemacht. Du hast ja schon gesagt, ich komme ursprünglich aus dem Journalismus. Ich habe super viel Erfahrung mit Belletristik und Schreiben. Das heißt, ich habe ganz, ganz großen Bauchladen angeboten, alles, was ums Thema Texten ging. Und habe auch in der Online-Bubble sehr schnell gemerkt, okay, auch hier wird relativ häufig mit FOMO, mit Angst, mit Druck gearbeitet, Schönmalerei, Sachen irgendwie besser dargestellt, als sie eigentlich sind. Gibt sehr viele, ich sag mal, Sachen, die als Coaching getarnt werden, die im Endeffekt nur Verkaufsveranstaltungen sind und solche Geschichten. Und nachdem ich dann selber in meiner virtuellen Assistenz-Tätigkeit festgestellt habe, okay, du kannst da vielleicht SEO-Texte schreiben und du kannst vielleicht auch schöne Texte schreiben, aber du weißt nicht so richtig, wie du einen Text so schreibst, dass der dann eben auch verkauft, habe ich mich mit Copywriting beschäftigt und dann eben sofort auch diesen Fokus mit drin gehabt, dass ich gesagt habe, also für mich ist das so wichtig und ansonsten auch nicht mit meinen Wertvorstellungen vertretbar, jetzt in diese Formeln und Strukturen reinzugehen, die halt genau dieses FOMO-Marketing irgendwie bedienen.
Ja, aber ich glaube, viele denken bei Verkaufstexten und beim Launchen ja doch sofort erstmal an reißerische Texte, an Manipulation, Druck aufbauen. Was macht für dich denn dann einen guten Verkaufstext aus, der trotzdem funktioniert, sage ich mal?
Ja, das ist auch total nachvollziehbar, dass gerade Launchen damit in Verbindung steht, weil ich sag mal, das Konzept vom Live-Launch wurde quasi von jemandem, von Jeff Walker quasi ins Leben gerufen, der sich auf ein Buch beruft, wo jemand ganz viele Marketingstrategien eigentlich für den Verbraucher, für den Endnutzer mal aufdröselt und sagt, guck mal, das sind eigentlich Trigger, emotionale Trigger, psychologische Trigger, die benutzt werden. Und Jeff Walker hat dieses Buch in die Hand genommen und gedacht, geil, die nehme ich jetzt einfach alle und packe die in eine Launch-Sequenz und kriege darüber Verkäufe rein. Und das muss man, ich sag mal, dass gewisse Sachen davon funktionieren, das ist nun mal einfach so, weil unser Gehirn so gedreht ist. Aber wie wir das dann umsetzen, ist immer noch sehr individuell und kann auch sehr achtsam gemacht werden. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel Autoritätsaufbau. Ich kann natürlich einfach einen weißen Kittel anziehen und so tun, als wäre ich ein Arzt und dann dementsprechend meine Zahnpasta besser verkaufen. Aber ich kann ja auch einfach die Expertise, die ich habe, nach Wegen suchen. Okay, wie kann ich die gut demonstrieren? Wie kann ich meinen LeserInnen, meinen potenziellen KundInnen vermitteln, hey, ich weiß wirklich, wovon ich rede. Und dann hat das ja nichts mit Manipulation zu tun, benutzt aber grundsätzlich den gleichen psychologischen Trigger, von wegen wir zeigen Autorität und bauen quasi Autorität und Expertise auf. Und was für mich einen guten, funktionierenden Verkaufstext ausmacht, da können wir jetzt wirklich eigentlich vom Hölzchen ins Stöckchen kommen, aber ich breche es mal auf 3 Sachen runter. Nummer 1 ist, wir treffen unsere Kaufentscheidungen zu 95% emotional. Das heißt, dafür müssen wir in unseren Texten das Gefühl entfachen, das bin ich, that's me, hier erkenne ich mich wieder. Das heißt, wir nehmen die Leute auf eine ich sag mal, emotionale Reise mit, aber möchte damit jetzt nicht reingehen in emotional manipulativ und auch mit Angst und Druck und so zu arbeiten, sondern einfach, wir arbeiten mit einer bildhaften Sprache, sodass sich die Leute gesehen fühlen. Wir arbeiten mit konkreten, ich nenne das immer gerne so Filmszenen, wo sich, die ich wirklich in meinem Kopf sehe, als würde ich sie auf einer Leinwand im Kino sehen, dass sich die Person in ihrer Ist-Situation einfach gesehen fühlt und dementsprechend auch merkt, hey, dieses Angebot, das ist genau das, was ich brauche, weil es ist genau für die Leute gemacht, die in der Situation sind, wo ich jetzt gerade bin und die genau dahin wollen, wo ich gerne hin möchte. Und dass wir dadurch quasi diese Transformation aufzeigen, die möglich ist und eben einfach zeigen, okay, was hat der Kunde von unserem Angebot? Also auch die emotionalen, ich sag mal, wenn wir darüber sprechen, dass wir ein Produkt auf emotionaler Basis kaufen, dann liegt es daran, dass wir die einzelnen Attribute, die ein Produkt hat, übersetzen in die Bedeutung, was hat denn der Kunde jetzt davon, damit er eben dem Wert auch wirklich dranhängen kann. Das ist mal so ein schönes Beispiel wie die blaue Jeans. Da könnte ich jetzt sagen, die hat die Nähte so und so und die hat die Waschung das und das und die ist blau. Aber was hat denn jetzt der Kunde davon? Warum sind denn die Nähte so und so, damit der Po gut betont wird? Oder warum ist denn die Waschung so und so? Weil das eben der letzte Schrei ist und oder es sich gut kombinieren lässt. Also das hat ja immer auch eine Bedeutung. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ganz viele Leute so ein bisschen vergessen, die aber ganz wertvoll ist, weil sie ja ihr Produkt kreieren mit einem gewissen Gedanken dahinter. Sie kreieren nicht einfach ein Produkt, ich mache das einfach mal so, sondern sie denken sich ja, okay, es gibt dann ein Workbook, weil ich möchte, dass der Kunde damit das und das erreicht. Es gibt Videos, weil ich denke, das ist das beste Format, wie ich es rüberbringen kann. Und dieses Übersetzen, ich sag mal, diese Übersetzungsarbeit, was dann der Kunde von diesen kleinen Attributen hat, von diesen, wie im Copywriting sagt man auch Features, woraus ein Produkt auseinandergesetzt ist, das macht quasi so ein, das zeigt so diese Transformation wunderbar auf. Dann haben wir quasi diesen Punkt Nummer 1, 95% emotionale Kaufentscheidung. Dann haben wir immer noch 5% rationale Kaufentscheidung. Das heißt, das ist, während die 95% das Gefühl, das bin ich, auslösen sollen, sind die 5% den Gedanken, das macht Sinn, das habe ich verstanden. Das heißt, hier erklären wir so ein bisschen den Prozess. Warum ist quasi unsere Methode so, wie unsere Methode ist? Wir geben Sicherheit, Geld-Zurück-Garantien, aber dabei hat Testimonials, also was, dass wir quasi so ein bisschen diesen, den kleinen Rationalen, der noch denkt, brauche ich das wirklich? Ist es jetzt wirklich das Geld wert? Die können wir nicht einfach ignorieren. Den müssen wir schon auch irgendwie überzeugen, warum das jetzt Sinn macht. Und das ist quasi dann ein zweiter Aspekt, den der Verkaufstext liefern muss. Auch da gehören mit rein so Mindfucks auflösen. Ja, manche Leute sprechen dann von Einwände entkräften und das klingt dann immer so ein bisschen wie, als würde, wenn jemand den realistischen Einwand hat von wegen, ich habe dafür aber eigentlich gar keine Zeit, dass man das dann so schön redet und sagt, nein, 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 das geht alles quasi ja, total so easy.
Überzeugen, irgendwie überreden, ne? Finde ich.
Genau, dass es in so ein Überreden reingeht, aber das meine ich gar nicht damit, sondern man hat vielleicht manchmal einfach Mindfucks, dass man denkt, ich sag jetzt mal, typisches Thema präventive Yogakurse oder so, wo Leute, also ne, wo man jetzt Leute überzeugen muss, mach doch mal Yoga, dann hättest du keine Rückenschmerzen. Aber man hat vielleicht den Mindfuck, ja, das brauche ich gar nicht, oder damit fange ich halt erst an, wenn die Rückenschmerzen dann kommen. Aber das ist quasi so ein kleiner Mindfuck, den man halt in dem Verkaufstext schon gut auflösen kann, der nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt jemanden irgendwo hindrücken möchte, sondern einfach nur, dass man sieht, wie, hey, guck mal, du hast da, glaube ich, einen Denkfehler und wenn du den Denkfehler auflösen würdest, dann könntest du dir echt was Gutes tun. Und dann der dritte Aspekt ist ein richtig klarer Call to Action, der leider auch viel zu häufig fehlt, dass man einfach dann ganz klar sagt, okay, wenn du jetzt diese Lösung mit mir erreichen möchtest, dann mach als nächsten Schritt das. Sowas wie, melde dich zu der Newsletter an, kommentiere, buche das, vereinbare einen Kennenlern-Call mit mir. Also dass ich quasi genau weiß, als potenzieller Kunde, okay, was ist jetzt mein nächster Schritt?
Ja, das fehlt mir tatsächlich auch ganz oft, auch bei Instagram-Posts oder so, wo ich, ja, was soll ich jetzt machen?
Ja.
Aber du hast den ersten Punkt, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, angesprochen, dieses, was habe ich davon? Die Frage stelle ich meinen Kunden auch immer, um da einfach so richtig reinzubohren. Ne? Was habe ich denn wirklich davon? Und ich glaube, dass das eine ganz große Herausforderung für viele ist, erstmal die eigene Zielgruppe wirklich gut kennenzulernen. Also zu wissen, was wollen die denn eigentlich? Was wünschen die sich denn? Damit man dann Texte schreiben kann, die eben nicht nur ganz nett sind, sondern die auch emotional sind und die verkaufen, weil sie die richtigen Dinge ansprechen.
Ja.
Wie bekommt man das hin?
Also der ultimative Weg dafür sind einfach 1:1-Interviews. Davor scheuen sich halt die meisten zurück, weil sie denken, ich habe doch jetzt ein Online-Business, da kann ich mich doch hinter meinem Bildschirm verstecken. Ich muss doch bitte nicht mit jemandem reden, sondern ich kreiere einfach ein Angebot und dann schicke ich das irgendwo hin und die Leute buchen das einfach. Aber im Endeffekt ist Marketing immer Verbindung. Marketing, also gutes Marketing läuft immer darüber, dass ich mit meiner Zielgruppe vorher 1:1 gesprochen habe und wirklich irgendwie ein gutes Gefühl für sie einfach entwickelt habe. Man kann auch mit Umfragen vorgehen. Man kann auch eine gute Internetrecherche machen und so schauen, okay, was finde ich denn vielleicht für Aussagen in Foren, in Kommentaren bei Social Media, in Kommentaren zu Amazon-Büchern, die zum Thema gehören oder so. Aber da weiß man immer nicht, wer hat diesen Kommentar geschrieben? Ist diese Person wirklich mein Wunschkunde oder einfach nur irgendeine random Person im Internet? Das heißt, wenn ich wirklich mit Menschen, mit denen ich schon vielleicht im Idealfall sogar 1:1 gearbeitet habe und weiß, hey, die finde ich richtig cool, mit der würde ich gerne näher zusammenarbeiten oder von denen gerne mehr bitte, dann am besten mit diesen Leuten ein Gespräch führen. Und wenn ich noch mit niemandem zusammengearbeitet habe, dann einfach mal schauen, mit wem kann ich sprechen. Also ich habe das am Anfang auch gemacht, dass ich das dann, ich habe den Leuten quasi eine halbe Stunde Interviewfragen gestellt und dafür haben die eine halbe Stunde Textfeedback von mir bekommen oder so, dass man halt so einen kleinen Austausch geht, damit die auch was davon haben. Und das, der Vorteil von so einem Interview ist halt, du kannst auch nochmal nachbohren, weil gerade in Umfragen, dann antworten die Leute so zwei Wortsachen und du denkst, aha, und wie ist das jetzt gemeint? Und dann bleibt es halt immer noch so ein bisschen an der Oberfläche. Aber bei einem Interview, dann kann man einfach nochmal genau nachbohren, wenn die Person sagt, na, ich wünsche mir halt generell mehr Leichtigkeit. Und du denkst, ja, kann ich aber nicht hinschreiben, weil dann habe ich das gleiche geschrieben wie alle anderen. Und was heißt denn Leichtigkeit für dich? Heißt Leichtigkeit für dich, dass du, also in Bezug natürlich auch auf das Thema, also das fühlt sich ja bei jedem Thema und für jeden Menschen ganz unterschiedlich an. Denn so, nur so kann man quasi auch solchen Phrasen entkommen, wie mit Leichtigkeit oder aufs nächste Level oder sowas.
Ich finde es auch oft authentischer. Also kennst du den Effekt? Also ich mag eine Kombination eigentlich so aus Umfragen und dann hinterher nochmal einzelne einladen. Aber kennst du den Effekt, dass die Leute, wenn die so ein Formular ausfüllen oder so eine Umfrage ausfüllen, sobald man schreibt, wird man ja oft so gestochen, irgendwie so hochgestochen, gesprochen, geschrieben sprachlich und reißen sich dann irgendwie zusammen beim Schreiben. Und das ist viel authentischer, wenn sie es halt einfach sagen. Also zum Beispiel habe ich dann auch schon mal Kunden, die sagen, ja, ich fühle mich gerade halt total lost. Wo ich so denke, ja, cool, schreibe ich mit, schreibe ich auf die nächste
Genau, was sie aber
Slide.
vielleicht in dem Umfragebogen nicht so formulieren würden.
Ja.
Im Fragebogen würden sie dann sagen, na ja, ich fühle mich überfordert oder keine Ahnung, was prinzipiell auch ähnlich ist, aber es ist halt nicht so eine schöne Sprache, die man dann übernehmen kann.
Ja, abgesehen jetzt von den 1:1-Interviews, gibt es andere typische Fehler, die du siehst, wenn man so die eigene Zielgruppe festlegt oder versucht, für die zu schreiben?
Also ich denke, der größte Fehler ist tatsächlich bei den meisten immer noch, dass sie sich halt nicht trauen, auf eine Zielgruppe sich festzulegen.
Ja.
Weil wenn man sich, ich sag mal, ich kann das total nachvollziehen, weil ich bin auch ein Scanner-Typ und ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, hey, ich würde gerne für alle das anbieten oder gerade bei Coaches, die sagen, na ja, aber die Arbeit, die ich mache, ist ja auch für super viele Leute relevant. Also ich könnte ja sowohl der alleinerziehenden Mama bis zum Familienvater bis zur Führungskraft weiterhelfen. Das Problem ist nur, in den Texten wird man dann dadurch immer schwammig, weil man kann ja dann nur das beschreiben, was der kleinste gemeinsame Nenner ist zwischen denen. Und das ist dann eben immer nur irgendwie so ein oberflächliches, was man sich so grob wünscht. Aber wenn ich halt wirklich eine Person im Kopf habe, ich sag jetzt mal, die alleinerziehende Laura, die in Dresden in einer Einzimmerwohnung mit ihrem Dackel und ihrem Sohn wohnt und morgens immer mit dem E-Bike zur Kita fährt, da habe ich halt ein ganz konkretes Bild und da kann ich auch wirklich solche, wie ich vorhin gesagt habe, diese Kinomomente, die ich wirklich vom inneren Auge sehe, die kann ich dann beschreiben. Da kann ich dann, also da ist dann vor meinem Auge wie eine Person mit dem E-Bike über, ich will mal Backsteine sagen, nee, wie heißen die Gehwege, die aus diesen, aus den Steinen sind? Nicht
Ja, ich weiß, was du
Stolpersteine,
meinst.
sondern, oh Gott. Ja, die Gehwege.
Kopfsteinpflaster.
Ja, genau, Kopfsteinpflaster, danke. Ich bin Texterin, ich kann gut mit Worten. Wieder diese Person quasi sich mit ihrem Fahrrad da übers Kopfsteinpflaster quält und im Kopf die ganze Zeit überlegt, Scheiße, wie, weiß ich nicht, kriege ich jetzt meine nächste Kundin oder sowas. Aber das sind halt bildhafte Szenen, die kriege ich nicht, wenn ich halt versuche, die Führungskraft, die im Audi zur Arbeit chauffiert wird und diese alleinerziehende Mutter gleichzeitig anzusprechen und eventuell noch mit völlig verschiedenen Angeboten, weil die Führungskraft möchte vielleicht ein Leadership-Coaching und die alleinerziehende Mutter möchte ein Gründungscoaching. Also dann, das funktioniert einfach nicht in einem guten Text. Also dann wird der Text immer schwammig. Und ja, ich denke, das ist eigentlich so der größte Fehler, dass man sich nicht traut, sich da festzulegen. Weil das Witzige ist ja, nur weil man sich festlegt, heißt das ja nicht, dass die anderen nicht trotzdem kommen. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen ich in meinem Newsletter habe, die eigentlich gerne was von mir zum Thema Website-Texte hören würden, obwohl ich das nicht mache, nicht in meinem Angebot habe, nirgendwo über Website-Texte spreche, aber trotzdem ist das eben der ihr Pain und die finden mich irgendwie gut und meine Arbeit und kommen trotzdem zu mir. Also das ist mal so eine unbegründete Angst tatsächlich.
Ja, ist es. Aber ich glaube, da muss man schon mal hinkommen zu der Erkenntnis. Ja. Du definierst mit deinen KundInnen ja auch ihre eigene Markensprache. Wie kriegt man das hin, damit sich die Texte halt nicht so nach 0815 anfühlen und auch anhören?
Auch da würde ich sagen, ist ganz viel sich trauen, auf was festzulegen. Also ich definiere ja mit meinen Kunden die Markensprache, damit die Texte, die ich für sie schreibe, eben nach ihnen klingen. Das heißt, es ist häufig wir definieren mal, was denn eigentlich gerade der Ist-Zustand ist und versuchen dieses gerade als, wenn man alleine immer für die Texte zuständig gewesen ist, dann schreibt man ja einfach so, wie man halt so schreibt und hat sich ja nie so drüber Gedanken gemacht. Das heißt, es ist irgendwie etwas relativ schwer Greifbares. Deswegen ist das so ein Definieren von etwas, was schwer greifbar ist und das mal zu Papier bringen, damit eine externe Person das versteht und kopieren beziehungsweise so nachempfinden kann. Und da steigen wir ganz zu Beginn erstmal mit den Unternehmenswerten ein, was definitiv was anderes ist in meinen Augen als die persönlichen Werte. Bei vielen Solo-Selbstständigen überschneidet sich das sehr gerne. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Für mich ist zum Beispiel Unabhängigkeit persönlich, privat ein total großer Wert. Aber mein Unternehmen steht jetzt nicht für Unabhängigkeit. Mein Unternehmen steht halt für, ich sag mal, gutes Verkaufen und Empathie und Spaß und Humor. Also mein Unternehmen, meine Brand hat andere Werte als die, die ich für mich persönlich lebe. Deswegen mache ich da eine klare Unterscheidung. Dann geht es als nächstes darum, zu schauen, welche Gefühle soll denn der Text auslösen. Die einen wollen halt, ich sag mal, auch welche Autorität möchte ich einnehmen gegenüber von meinen LeserInnen. Möchte ich lieber die gute Freundin sein? Möchte ich der Guide, der Mentor sein? Möchte ich der Experte, ich sag mal, oder der Wissenschaftler, der Lehrer oder sowas sein? Also welche Rolle möchte ich einnehmen? Welche Gefühle möchte ich, dass ausgelöst werden? Soll sich der Mensch danach gut unterhalten fühlen oder inspiriert? Auf welcher Basis auch? Also wie nuanciert machen wir das? Also das ist einfach manchmal sehr, ich sag mal, zwei Leute könnten da die gleichen Gefühle sagen und es würde trotzdem nuanciert ein bisschen anders klingen, wie sie das dann aber umsetzen wollen. Also auch dann quasi die Folgefrage, okay, wenn die Leute inspiriert aus dem Text rausgehen sollen, wie setzen wir das um? Also wie machen wir das dann? Alleine die Emoji-Sprache ist tatsächlich schon etwas, was total unterschiedlich sein kann, während die einen, weiß ich nicht, ich sag mal, eine Kundin hat mal zu mir gesagt, ich hatte mal eine andere Copywriterin und ich wollte gerne, dass Witz in der Copy ist und die hat aber eher so Sarkasmus und Ironie reingebracht und ich wollte mehr so, kennst du das Küken-Emoji? Ich wollte mehr so das mit dem Humorstil. Und ich wusste halt genau, was sie meint. Das ist halt eine andere Art von Humor. Also es ist einfach so ein, deswegen alleine die Emoji-Sprache kann quasi da schon ganz viel uns drüber verraten, okay, in welche Richtung soll es so gehen. Und dann gucke ich mir auch zum Beispiel immer Videos an. Ich gucke mir immer irgendwie Lives oder Instagram Reels oder so, wo die Leute einfach reden oder auch Podcast-Folgen oder so, wo die Menschen einfach reden, damit man so ein Gefühl einfach für die, ich sag mal, Aura bekommt. Das ist natürlich für mich als dritte Person ein bisschen leichter als jetzt für die Person selbst. Aber auch wenn man da selber auf seine eigene Markensprache, sage ich mal, kommen möchte, kann man das machen. Oder wenn man einfach quasi dahin kommen möchte, dass man nicht mehr so 0815 klingt, dass man sich eben aufnimmt, so wie du es gerade eben schon gesagt hast bei den Kundeninterviews. Man sagt es im gesprochenen Wort einfach lockerer, als wenn man es aufschreibt. Und wenn man sich dann selber einfach mal aufnimmt, man vermittelt ein Thema viel lockerer und ungezwungener, als wenn man sich hinsetzt und dann halt verkopft drüber nachdenkt.
Ist das vielleicht auch ein Tipp für diejenigen, die sich jetzt noch fragen, ob sie eigentlich eine authentische Sprache in ihren Texten nutzen oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist definitiv, man sagt immer, man soll ja schreiben, wie man spricht.
Was nicht so wirklich stimmt, weil dann wären die
Genau.
Texte totaler Kuddelmuddel.
Ich würde eher sagen, man soll so schreiben, dass es klingt, wie man spricht. Also, dass es irgendwie, dass man mal kurze und mal lange Sätze miteinander abwechselt, dass man vielleicht auch mal, also das wäre so die einfachste Variante, dass man vielleicht auch mal so Lautschrift oder sowas mit reinnimmt oder dass man, weiß ich nicht, schreibt so hahaha oder lol oder solche Geschichten mit rein, weil das einfach zu mir passt. Also deswegen da definitiv aufnehmen und dann mal ein bisschen abformulieren, ich sag nicht eins zu eins transkribieren, weil das dann hat der Satz keinen Punkt und Komma und alles fängt mit und an und tausend M's dazwischen. Aber dadurch kriegt man schon eine viel lockerere Sprache mit rein. Und tatsächlich ist es auch einfach ein Üben, Üben, Üben. Also eine richtige, ich sag mal so, seine eigene Schreibsprache zu finden, kommt einfach nur dadurch, dass man viel schreibt. Also das verändert sich auch immer und das wächst auch immer. Also meine Newsletter vor 4 Jahren, die klingen auch ganz anders als meine Newsletter jetzt. Und das ist ja auch völlig okay, weil wir auch wachsen und uns verändern. Aber deswegen, man findet da dann einfach irgendwann rein, aber eben erst, wenn man wirklich lange schreibt. Das ist auch, wird auch Belletristikautoren genauso gesagt. Ja, du musst halt erstmal ja viel schreiben. Und wenn man wirklich an so ein Typ ist, der sagt, ich hasse Schreiben, ich finde Schreiben richtig, richtig furchtbar, ich finde, dann darf man sich auch die Erlaubnis geben, es einfach auszulagern und sich jemand anderen reinzuholen ins Team.
Total, weil ich könnte mir vorstellen, du hast ja auch beim Radio gearbeitet. Hast du dir da am Anfang auch so richtig einen abgebrochen, so eine zu schreiben fürs Sprechen? Weil wenn ich mich dran erinnere, Katastrophe, du kommst von der Uni, hast du so diese wissenschaftlichen, perfekten Texte geschrieben und dann kommst du zum Radio und die sagen dir, ja, vergiss alles, was du gelernt hast.
Ja, voll. Aber ich muss auch dazu sagen, ich war ja beim Uniradio. Das heißt, ich war sowieso noch mal ein bisschen in so einer anderen Sphäre unterwegs. Wenn ich dann meinem Vater, der Journalist ist, erzählt habe, dass ich für einen 3-Minuten-Beitrag die Woche gebraucht habe, er so, was? Das muss ich innerhalb von einem Vormittag machen, weil es muss ja abends gesendet sein.
Ja.
Das hat er ja überhaupt nicht verstanden. Die waren da sowieso ein bisschen anders unterwegs. Aber ja, definitiv. Also das ist gerade, selbst schon in der Schule werden wir irgendwie auf eine ganz andere Sprache getrimmt, als wir sie
Total.
heute fürs
Ja.
Marketing brauchen.
Insofern, also macht es durchaus Sinn, wenn man sich da selbst einen bei abbricht, dass man sagt, okay, ich buche mir eine Caro, die mir dann eben dabei hilft, weil sie es seit Jahren macht.
Genau, also ich habe durchaus Kunden, die sagen, also es gibt Kunden, die sagen, hey, ich schreibe eigentlich ganz gern und ich habe es bisher die ganze Zeit immer selber gemacht, aber jetzt hätte ich gerne mal jemanden, der noch ein bisschen mehr Verkaufspsychologie mit reinbringt oder der mir es einfach abnimmt, weil es viel Arbeit ist. Also in einem Launch fallen im Schnitt 30.000 Wörter an. Das sind gut 150 Manuskriptseiten, also ist eine Menge Holz. Und es gibt aber auch die Leute, die einfach sagen, ich hasse Schreiben. Ich finde Schreiben einfach furchtbar. Und alles, was ich schreibe, wenn ich dann sage, hast du irgendeinen Text, der dir irgendwie gefällt, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, was du gut findest und wie du sprichst und wie du schreibst. Und die sagen, nein, es ist alles furchtbar. Ich finde es von vorne bis hinten bescheuert. Die gibt's auch.
Krass.
Ja.
Du nutzt ja gar kein Social Media, hast aber einen Newsletter. Wie baust du dir denn dann deine Newsletterliste auf ohne Social Media?
Also tatsächlich gibt es da wirklich zig Wege, also ganz, ganz viele Wege. Ich mache im Moment, beziehungsweise seit Jahren schon, nur einen und das sind Gastauftritte wie dieser hier zum Beispiel oder eben auch Expertenworkshops in Kursen, Memberships und anderen UnternehmerInnen-Kooperationen. Wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehen würde, würde ich wahrscheinlich über den Blog gehen, damit einfach ein bisschen mehr Traffic auf meine Webseite kommt. Ich muss aber auch dazu sagen, da ich ja eigentlich ausschließlich eins zu eins arbeite, also ich brauche auch bei meinem Angebot als Dienstleisterin nicht wirklich die große Reichweite und den mega krass großen Newsletter. Meine Kunden bleiben relativ lange bei mir, also in der Regel arbeite ich mit denen jetzt teilweise schon seit über 2 Jahren zusammen, weil nach einem Launch kommt der nächste Launch und zwischendurch kommt ein Evergreen Funnel. Ich bin also schon Monate im Voraus ausgebucht und mein Newsletter ist mein Passion Project, wo ich eine sehr intime, aber engagierte Community aufgebaut habe, mit der ich halt meine Ideen teilen kann, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich auch neue Produkte testen kann. Deswegen für mich funktioniert die Gastauftrittstrategie mega gut, weil ich es natürlich auch super schön finde, mich mit anderen Menschen einfach zu unterhalten. Also ne, ich finde es auch super schön, dass wir jetzt diesen Austausch hier haben. Also deswegen hat das so auf mehreren Ebenen einfach einen totalen großen Vorteil. Aber es gibt wirklich noch zigtausend andere Wege.
Wie schreibst du denn deine Newsletter eigentlich, damit die Menschen deine E-Mails gerne lesen und sie nicht direkt wieder abbestellen? Das ist, glaube ich, auch eine große Sorge von vielen.
Ja, also ich schreibe tatsächlich zweimal wöchentlich Newsletter und setze dabei sehr auf das sogenannte Education-System. Das heißt, bei mir geht es mehr um Storytelling, inspirierende Geschichten, irgendwie, dass man Gedanken anregt, weil ich überzeugt bin, also ich mache eigentlich fast nie irgendwie How-to-Newsletter oder so, weil ich halt überzeugt bin, die Newsletter, die am meisten gelesen werden, sind die, wo ich in meine Inbox schaue und denke, ah ja, den kann ich jetzt schnell zwischendurch lesen. Den
Ja.
kriege ich zwischendurch schnell unter, weil wann lesen denn die Leute Newsletter? In der Mittagspause, auf dem Klo, an der Bushaltestelle, vielleicht noch in der Supermarktschlange, irgendwie, wenn sie gerade prokrastinieren wollen. Das ist nicht unbedingt der Ort, wo sie was dazulernen wollen. Das heißt nicht, dass wenn man nicht auch mal Mehrwert teilt, dass das nicht auch gut ist, kann man auch ruhig mal machen. Aber bei mir geht es halt viel mehr um, hey, ich teile Geschichten, die irgendwie zeigen, wie ich drauf bin, die zeigen, wie ich ticke, die zum Nachdenken über Launches und Marketing an sich anregen. Und damit fahre ich halt unglaublich gut. Also weil ich eben auch einfach viel mit Storytelling arbeite, viel auch versuche mit Humor, ne? Ich arbeite mit GIFs, ich arbeite irgendwie, wie gesagt, versuche halt irgendwie lustig zu schreiben, ein bisschen selbstironisch auch zu schreiben. Aber ja, auch bei mir melden sich bei jedem Newsletter Leute ab, das ist ganz normal und gehört dazu.
Gehört, würde
Also
ich auch sagen, ja.
da muss man sich einfach ein bisschen von verabschieden, von dieser Sorge. So, ah, jedes Mal, wenn sich jemand abmeldet, dann ist das ein Zeichen, dass ich schlecht bin. So, nein, das ist einfach, ich sehe das persönlich ganz positiv, weil ich melde mich ja auch von Leuten ab, von denen ich denke, ganz ehrlich, ich melde mich auch von Newslettern ab, wo ich denke, du, ich finde dich nett, aber ich weiß, dass dein Angebot für mich nie relevant ist.
Ja, oder nicht mehr. Es war vielleicht.
Ja.
Also, ja.
Genau, es hat dann gar nichts mit der Arbeit oder der Person zu tun. Es ist einfach nur, dass ich denke, hey, ich passe hier auf meine Inbox auf und dass ich ein bisschen, also auch das ist für mich achtsames Marketing, dass eine Person achtsam mit ihrer eigenen Zeit umgeht. Also, ne, achtsames Marketing ist für mich immer sowohl, was mache ich für mich, dass es sich gut anfühlt und Energie schon mit meinen Ressourcen umgeht, aber eben auch mit der Empfängerseite. Und man könnte genau, also es ist genauso dieses, hey, ich will nicht für jemanden bezahlen und einen höheren Tarif gestellt werden bei meinem E-Mail-Provider, weil da Leute auf einer Liste stehen, die nie was von mir kaufen würden. Und jede E-Mail, die nicht gelesen wird oder an jemanden rausgeht, der denkt, interessiert mich eigentlich nicht, ist nur Energieressource, die die Umwelt belastet. Also auch alles Win-Win, wenn sich jemand abmeldet.
Das stimmt. Ein Riesenthema, gerade so in den letzten Monaten, teilweise Jahren, ist das Thema künstliche Intelligenz.
Ja.
Wird immer wichtiger. Für viele meiner Kundinnen ist das zum Beispiel echt eine große Erleichterung für ihre Texte gerade, weil sich dann doch einige schwer damit tun und sich immer freuen, wenn ich irgendwie mit ChatGPT da weiterhelfen kann oder so. Aber wie kann KI helfen, ohne dass die Texte auch so ChatGPT-mäßig klingen? Weißt du, die sind ja oft so blumig, finde ich, so völlig übertrieben, irgendwie unmenschlich, austauschbar. Wie kriegt man das besser hin?
Also ich arbeite auch tatsächlich sehr, sehr viel inzwischen mit ChatGPT und vor allem mit Claude.
Ah ja,
Weiß nicht,
Claude
ob.
liebe ich auch gerade,
Ja,
ja.
genau. Also Claude schreibt auch einfach bessere Texte. Also
Definitiv.
das wäre schon mal der erste Tipp, Texte nicht mit ChatGPT schreiben zu lassen, sondern einfach eine andere KI zu benutzen, weil Claude da besser drauf eingeht und nicht so sehr. Also Claude macht auch die Formulierung, kennst du das? Stell dir vor. Und dann muss man dazu sagen, bitte benutze nicht diese blöden Formulierungen. Ja, okay. Aber ja, ich nutze das inzwischen auch wirklich sehr, sehr doll und bin mega großer Fan, weil man eben Texte schreiben kann, auch wenn mal nicht der kreative Muskel gerade anspringen möchte, man jetzt aber eben gerade was produzieren muss. Und das Geheimnis liegt in meinen Augen im richtigen Briefing. Also, wenn ich sag mal, in 5 Stunden eine Willkommensequenz schreibe von 6 E-Mails, dann ist davon, also das ist schnell, aber es geht deswegen so schnell, weil ich halt mindestens 1 Stunde mit Briefing verbringe. Und also ich mache halt vorab eine ausführliche Zielgruppenrecherche mit meinen Kunden. Also das steht vorab immer da. Und da bringe ich auch gerne 2, 3 Stunden mit. Und dann am Ende habe ich halt ein Dokument, was 15 plus Seiten hat. Und das ist natürlich dann ein Dokument, was ich einfach der KI reingeben kann, wo sehr bildhafte, konkrete Situationen drin sind, wo die Schmerzpunkte, die Wünsche, alles Mögliche quasi beschrieben ist. Dann mache ich ja meistens irgendwie eine gewisse Brand Voice, entweder, das ist, ich sag mal, entweder man hat das mal formuliert, man hat es mal ausgearbeitet und als Dokument, dann kann man es mit reingeben, oder dass man wenigstens Beispieltexten mit reingeben kann. Hey, so klinge ich normalerweise. Auch das funktioniert sehr gut. Dann ist, also in meinen Augen, wenn ich texte, Feedback ja unglaublich viel auch, und da kann ich fast immer unterscheiden, ob ein Text von KI geschrieben wurde oder nicht, anhand von, also selbst wenn sich Leute richtig Mühe gegeben haben und selbst wenn keine Phrasen drin sind, so wie aufs nächste Level, und kennst du das, einfach anhand noch von zwei Fehlern. Nummer eins, gerade bei Sales Pages, also längeren Verkaufsseiten, längeren Texten jetzt, also mehr als Newsletter sind, dass sich gewisse Formulierungen und Argumente immer und immer wiederholen, weil man ja meistens nur Sektion für Sektion vorgeht und sich die KI das einfach merken kann, hey, dieses Argument habe ich jetzt schon mal gebracht in der Form, oder dieses Argument habe ich in der Headline schon mal gebracht, kann ich jetzt nicht zwei Sektionen später schon wieder in der Headline bringen. Und das könnte man tatsächlich sehr gut vermeiden, indem man einfach am Ende des Textes nochmal kritisch drüber geht und überlegt, okay, gibt's irgendeine Information, die 3, 4, 5 Mal auftaucht, oder eine Formulierung, die 6, 7 Mal auftaucht, weil es die KI einfach immer wieder vorgeschlagen hat. Und dann der zweite Fehler ist, dass ChatGPT und auch Claude häufig mal Sachen formulieren, die auf den ersten Blick total sinnig erscheinen. Wenn man dann aber länger drüber nachdenkt, merkt man, also irgendwie macht das, also das ist irgendwie, der zweite Teil des Satzes macht überhaupt kein schlüssiges Argument zum ersten Teil des Satzes. Also es sind quasi zwei Aussagen, die irgendwie zutreffen auf die Zielgruppe und auch auf das Angebot, aber eigentlich in der Kombination passt es überhaupt nicht zusammen. Und da muss man manchmal ganz schön, man muss einfach kritisch und aufmerksam die Texte dann auch wirklich lesen. Also da denke ich mir manchmal schon, ich schreibe dann die Texte und weiß ganz genau, worauf ich achten muss, weil ich auch die Erfahrung habe. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Salespage schreibe und dann hat mir die KI einen Vorschlag gemacht für die Ist-Situation-Sektion meinetwegen, und dann schreibt die da irgendwas und dann denkt die sich auch gerne mal was aus, was da vielleicht eigentlich gar nicht hingehört oder was da eigentlich auch gar nicht die Zielgruppe ist. Und dann muss man einfach achtsam dahinter sein und sagen, nee, Moment mal, das Argument ist eigentlich ein anderes. Du hast dich jetzt hier verrannt und es ist in eine andere Richtung gegangen. Oder ich schreibe zum Beispiel eine Sales-Mail und ich sage am Anfang, okay, ich möchte Einwand XY behandeln, ich möchte über das Thema schreiben. Ich muss der KI schon ziemlich genau sagen, das ist der Einwand, das ist mein Argument dagegen, so beweisen wir das, hier ist ein Testimonial, bitte beginne die E-Mail so, schließe die so ab, mach den Call-to-Action da und dahin. Und dann funktioniert es auch, und trotzdem ist es manchmal, ich die E-Mail lese und denke, es klingt gut, aber tatsächlich hast du jetzt den Einwand ziemlich komisch behandelt, nee, das geht so nicht, das muss man, da muss man in eine andere Richtung denken. Also auch einfach diesen Blick dafür zu haben, wo ich manchmal denke, ich bin ja selber in meinem Elfenbeinturm, wo ich manchmal denke, ich glaube, das stelle ich mir sehr schwierig vor für jemanden, der sich halt nicht tagtäglich mit Launchtexten auseinandersetzt, diesen Blick dafür zu schulen, dass man dann eben merkt, warte mal, hier hast du dir, glaube ich, wieder irgendwas ausgedacht, was eigentlich totaler Käse ist.
Ja, das klingt nach super viel Arbeit trotz KI und gleichzeitig.
Aber es geht viel schneller.
Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich fällt es dir auch leichter, wenn du, also zumindest geht es mir schon mal so, dass wenn ich selber so vorm weißen Blatt Papier sitze, mir fällt es leichter, dann was zu nehmen, was Claude oder ChatGPT geschrieben hat, und dann einfach dadurch auf Ideen zu kommen und zu sagen, okay, das ändere ich jetzt in das, wie ich es haben will oder so.
Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich mache auch häufig sowas wie, dass ich sage, ich möchte gerne eine E-Mail schreiben zu dem und dem Thema, ich möchte mit einer Story anfangen, aber ich weiß einfach nicht, mir fällt einfach nichts ein.
Ja.
Stell mir mal Fragen,
ja, super,
die,
ne? Ja,
quasi mich irgendwie animieren könnten, dass mir irgendwas einfällt. Oder mach mir mal irgendwie 3, 4 Vorschläge, wie man einsteigen könnte, und dann kann ich selber was draus drehen. Also, dass ich auch einfach die KI nicht immer das Denken komplett übernehmen lasse, sondern sie eher dazu animiere, mir mit Impulsen dabei weiterzuhelfen, wenn ich halt aufs Blatt gucke und denke, keine Ahnung, weiß gerade gar nichts.
Finde ich auch super. So dieses Ping-Pong macht es dann irgendwie. Es ist nicht so, dass die KI alles für dich übernehmen kann. Naja, jetzt bist du bald in Babypause. Du hast ja schon vom Baby Moon in Paris erzählt. Deshalb die Frage an dich, ab wann und wie kann man denn dann wieder mit dir arbeiten, wenn du eh schon ausgebucht bist? Hast du da schon Pläne?
Tatsächlich noch nicht ganz konkret. Also meine Kunden sind auch schon alle so, Caro, wann bist du wieder da? Weil ich das gerne auch ein bisschen mir die Freiheit nehmen möchte, das dem kleinen Menschen zu überlassen, der dann da kommt. Dass ich auch einfach ein bisschen darauf eingehen kann, zu sagen, ja, ich fange früher an oder ich fange erst wieder später an. Im Moment ist angedacht, dass ich bis Ende des Jahres in Babypause gehe und dann mein Mann ab Januar in Elternzeit geht. Aber ich sag mal, je nachdem, wie pflegeleicht oder nicht pflegeleicht das Baby wird und auch wie, also es ist ja mein erstes Baby. Ich weiß deswegen auch noch gar nicht, was das für einen Einfluss auf mich als Mensch haben wird. Also ob ich glaube schon, dass es ein sehr, ich sag mal, identitätsverändernder Prozess dann einfach ist. Und erst in dem Moment, wo das Kind da ist, weiß man, okay, also ich sag mal, ich behalte mir die Freiheit vor, dass das Kind da ist und sage, okay, ich bin ein Jahr weg, okay, ihr seht mich nicht wieder. Ich will jetzt einfach nur die Zeit mit unserem Kind verbringen und genießen und in einem Jahr bin ich wieder da. Und genauso könnte ich mir auch vorstellen, weil ich das auch von vielen Kolleginnen gehört habe, hey, nach 3 Monaten, das Baby hat die ganze Zeit geschlafen, mir war langweilig, ich war die ganze Zeit so, mein Business ist mein Baby und bisher ist ja mein Business, quasi mein bisheriges Baby, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, wie es dann ist, plötzlich einfach zu gehen. Also deswegen bin ich da gerade noch so, okay. Plan im Moment ist bis Ende des Jahres. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich zwischendurch immer meinen Newsletter schreibe und dass auch mein Podcast, der soll definitiv noch aktiv bleiben, wenigstens mit so ein, zwei Folgen im Monat. Und ansonsten, bis ich dann wieder da bin, ja, ich sag mal, da bleibt man am besten informiert, wenn man auf meinem Newsletter steht.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Am besten bleibt man mit dir irgendwie in Kontakt mit Newsletter, Podcast. Wo findet man dich noch? Social Media ja nicht.
Nee, genau. Tatsächlich ist es bei mir sehr übersichtlich. Quasi meine Homebase ist meine Webseite, carolinemetz.de. Und ansonsten mein Newsletter. Das ist quasi so, wo man wirklich mit mir 1:1 in Kontakt steht, weil ich auch alle E-Mails beantworte. Also ich bin auch eine One-Woman-Show. Und mein Podcast natürlich, der Messy Marketing Podcast, genau.
Messy Marketing, okay. Verlinken wir alles in den Shownotes, am besten auch deinen neuen Lead-Magneten, oder? Für den Newsletter.
Ja, genau. Wir haben uns jetzt hier schon super viel drüber unterhalten, auch über Newsletter-Aufbau. Und du hattest ja auch vorhin auch gesagt, der Newsletter-Aufbau ohne Social Media, wie das bei mir funktioniert. Und weil ich diese Frage relativ häufig gestellt bekomme und tatsächlich dieses, mein Newsletter wächst nicht schnell genug, einer der größten Painpoints bei meinen Lesern selber ist, habe ich jetzt mal einen Guide erstellt, der eben diese ganzen, vor allem auch organischen Wege mal zusammenträgt, was man eigentlich alles machen kann. Da sind viele Sachen dabei, die die Leute nicht so auf dem Schirm haben und die eben auch nichts mit Ads zu tun haben. Und da gibt es einen Guide, wo ich das alles mal zusammengetragen habe.
Vielen, vielen Dank auch für das schöne Gespräch, Caroline Metz. Vielen Dank für deine Tipps. Ich wünsche dir erstmal eine fabelhafte Babypause.
Dankeschön.
Und eine tolle Zeit mit dem neuen Familienmitglied. Ich hoffe, ihr genießt es. Und wie gesagt, wir packen natürlich alle wichtigen Links zu Caro in die Shownotes. Da könnt ihr euch dann in Ruhe umschauen und auch mal in Caros Podcast Messy Marketing reinhören. Wir hören uns dann hier im Podcast in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, alles Gute.
Danke für die Einladung, Steffi. Es war sehr schön.
Sehr gerne. Tschüss.